Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute der Brustkrebs. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind immer noch in der Serie Wechseljahre. Ja, und in den Wechseljahren oder vielmehr danach steigt leider das Brustkrebsrisiko. Aber inwiefern das steigt, wie man Brustkrebs überhaupt diagnostiziert, was man dagegen tun kann, wie eine Behandlung aussieht und was Hormone damit zu tun haben, das alles klären wir in dieser heutigen Folge von Rezeptfrei. Und dafür habe ich natürlich einen Gast. Sie ist Oberärztin unseres Brustzentrums der DRK-Kliniken Berlin-Westend. Und ihr Name? Dr. Med. Claudia Black. Ja, und sie wird uns heute aufklären und hoffentlich alle Fragen beantworten. Und außerdem möchte ich Ihnen noch mitteilen, dass wir eine kleine Weihnachtspause machen und wir uns dann mit voller Energie im neuen Jahr zu weiteren Folgen von Rezeptfrei wiederhören. Die DRK-Kliniken Berlin wünschen Ihnen schöne Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr. Herzlich willkommen, Frau Dr. Black, und schön, dass Sie bei Rezeptfrei sind und sich für uns die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Sehr gerne, Herr Henke. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Das ist schön. Ja, heute geht es um das Thema Brustkrebs und das im Zusammenhang mit Wechseljahren. Vielleicht schauen wir doch uns erstmal einen Blick auf die weibliche Brust, beziehungsweise in die weibliche Brust oder überhaupt in die Brust. Wo entsteht denn Brustkrebs? Also was macht denn Brustkrebs überhaupt aus?
Wie wir ja wissen, ist der Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung der Frau. Mhm. Und pro Jahr ist es ungefähr so, dass es 70.000 Frauen in Deutschland Brustkrebs diagnostiziert bekommen. Mhm. Und im Durchschnitt ist das Alter der Frau um das 60. Lebensjahr, von Mitte bis Ende des 60. Lebensjahres, das ist die häufigste Erkrankungsalter.
Ah ja, okay.
Es gibt natürlich auch Frauen, die unter 45 zum Beispiel Mammakarzinom bekommen. Mhm. Und auch da ist es mit Abstand die häufigste bösartige Neubildung. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, dass der Brustkrebs mittlerweile sehr gut behandelbar ist, vor allem wenn man den Brusttumor sehr früh erkennt. Mhm.
Okay, wenn wir dabei schon sind, woran erkenne ich denn einen Brustkrebs?
Zum Beispiel durch neue tastbare Verhärtungen oder Knötchenbildungen in der Brust. Deshalb werden Frauen auch sehr frühzeitig angehalten und auch geschult, dass man die Brust selbstständig abtastet.
Da muss ich mal kurz eine Frage da reinstellen, weil ich selber bin ja blind und es gab eine Zeit lang für Blinde medizinische Tastuntersuchungen. Das haben dann auch blinde Personen gemacht, die Brust abgetastet haben. Ist Ihnen das auch irgendwie bekannt?
Ja, das ist mir bekannt. Es gibt sogar Praxen, die diese blinde Personen, die dafür ausgebildet sind, auch mit einladen, um diese Tastuntersuchungen zu machen. Mhm. Diese Tastuntersuchung dauert so ungefähr 30 Minuten, ist sehr intensiv auch. Mhm. Das heißt, die Frauen legen sich sozusagen auf die Liege und die blinde ausgebildete Tastuntersucherin tastet ganz fein sozusagen das Drüsengewebe ab.
Ah, okay.
Inklusiv auch mit in den Achselhöhlen. Ah, weil da könnten auch vergrößerte Knötchen, vergrößerte Lymphknoten vorhanden sein. Mhm.
Aber in erster Linie sollte ich das eher erstmal selber machen.
In erster Linie empfehle ich sozusagen, oder wir insgesamt alle Ärzte auch, dass die Patientin selbst unter der Dusche am besten mit Duschgel einmal auch die Brust abtastet und ein Gefühl dafür bekommt und das mindestens einmal im Monat. Mhm.
Okay, und wenn ich dann was finden sollte oder ich den Verdacht habe, was zu finden?
Dann sollte man sich bei dem Frauenärzten vorstellen oder gegebenenfalls auch beim Hausarzt, wenn man keinen Frauenarzt hat, der dann die Frau weiter diagnostizieren lässt.
Mhm. Okay, und da kommen dann andere Untersuchungsmethoden dann wahrscheinlich noch zum Einsatz.
Wie zum Beispiel Ultraschall oder eben dann auch Mammographie. Mhm. Des Weiteren sollten aber auch Frauen vom Spiegel, wenn sie irgendwelche Einziehungen der Haut sehen oder auch Einziehungen der Brustwarze oder im Warzenhof, vielleicht auch Sekretionen aus der Brustwarze haben. Mhm. Auch das sind so kleine Begleiterscheinungen, die ein Tumor hat. Mhm. Und auch da sollte man aufmerksam dann sein und einen Arzt konsultieren.
Okay, das sind also die Alarmzeichen.
Ganz genau.
Okay, gut, jetzt kommen wir doch nochmal an den Schwung, die Wechseljahre. Das heißt es ja oft nach den Wechseljahren oder die Wechseljahre fördern Brustkrebs oder danach habe ich häufiger Brustkrebs. Jetzt haben Sie ja gesagt, das Alter ist um die 60, das ist ja dann oft eher danach. Aber wo könnte denn da ein Zusammenhang, gibt es überhaupt einen Zusammenhang?
Ja, es gibt einen Zusammenhang. Mhm. Also es gab 2002 eine große Studie, das ist die WHEI-Studie, die hat gezeigt, dass wenn man Hormone einnimmt in den Wechseljahren, um die Wechseljahresbeschwerden wie die vasomotorischen Probleme oder auch die Schlafstörungen behandelt, dass die Hormone, die man dann einnimmt, nämlich das Östrogen und die Gestagene, Brustkrebs verursachen können. Mhm. Das kam dann dazu, dass plötzlich alle Frauen keine Hormone mehr nehmen wollten in den Wechseljahren.
Stimmt, ne? Diese Hormonersatztherapien waren plötzlich sehr umstritten.
Ganz genau. Mhm. Und dann wurde es alles nochmal aufgearbeitet und es wurde eben gezeigt, dass die Frauen, die in der Studie untersucht worden sind, über den 60. Lebensjahr hinaus waren. Und das zeigt natürlich nicht diese akuten Beschwerden der Wechseljahre, die so zwischen dem 50. und 59. Lebensjahr bei den meisten Frauen vorhanden sind.
Mhm. Das heißt also, so eine Hormonersatztherapie ist dann doch nicht so gefährlich?
Wurde mittlerweile auch neu aufgearbeitet. Das ist, man sollte die Hormonersatztherapie, die in Kombination zum Beispiel gegeben wird mit Östrogen und Gestagen, unter 5 Jahre nehmen. Mhm. Und damit hat man auch gleichzeitig einen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch vor Osteoporose. Mhm. Und man sagt so, dass von allen Frauen, die so Wechseljahresbeschwerden haben, ungefähr ein Drittel aller Patienten durch diesen Verlust der Hormonproduktion so sehr beeinträchtigt sind, dass sie einfach eine medizinische Unterstützung brauchen. Mhm. Und das geht über die allgemeinen Tipps wie Lebensführung oder auch pflanzliche Placebos aus der Drogerie einfach weit hinaus. Dann muss man wirklich dann auch mit Hormonen arbeiten.
Mhm. Okay. Und jetzt?
Es gibt ja da auch bestimmte Risiken, was auch exogene Risiken und endogene Risiken, die einen Brustkrebs unabhängig von den Hormonen auch sozusagen beschleunigen könnten, oder dass es zu dieser Diagnose überhaupt kommt.
Ja, dann blicken wir doch da mal hin. Was haben wir denn da?
Großes Risiko ist zum Beispiel übergewichtige Frauen.
Mhm. Also da, übergewichtige Frauen haben ein höheres Risiko, Brustkrebs zu bekommen.
Weil auch übergewichtige Frauen mehr Fettzellen haben und die Brustdrüse ist eben aus Fettzellen, besteht sehr viel aus Fettzellen und in diesen Fettzellen können sozusagen die Östrogene sich mehr anlagern.
Ach so.
Ah, das. Okay. Und darum wird auch einfach zur Risikoreduzierung empfohlen, immer körperliche Aktivitäten durchzuführen. Ernährung ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Mhm. Worauf muss ich da achten?
Am besten mediterrane Ernährung.
Mhm. Also wenig Fleisch.
Wenig Fleisch, wenig tierische Fette. Mhm. Man hat auch in Studien belegt, dass zum Beispiel asiatische Frauen, die eine ganz andere Ernährung haben, die mehr Fisch auch essen und mehr Gemüse, dass die weniger am Brustkrebs erkranken als die europäischen Frauen.
Mhm. Okay. Wie sieht's aus, so Alkohol?
Ja, Alkohol ist natürlich auch ein Faktor.
Mhm.
Und die WHI-Studie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass wenn man eine Hormonersatztherapie gibt, das Risiko kaum höher ist als Frauen, die zum Beispiel ein Glas Wein pro Abend trinken.
Ah, okay.
Und dass das Risiko noch geringer wird, wenn man 2 Gläser Wein am Abend trinkt. Das ist zum Beispiel auch bewiesen.
Mhm.
Deshalb ist Alkohol ein großer Risikofaktor, auch für Brustkrebs.
Okay, also am besten kein Alkohol. Oder nur sehr, sehr selten.
Nur selten und bei besonderen Gelegenheiten.
Ja.
Ansonsten, weitere Risikofaktoren sind natürlich auch erbliche Risikofaktoren. Zum Beispiel 30% der Frauen mit Brustkrebs haben eine familiäre Belastung.
Mhm.
Das heißt also, die Mutter, Großmutter, Tanten haben Brustkrebs schon auch in der Familie gehabt.
Ja.
Und bei 5-10% aller Brustkrebsfälle können auch Veränderungen und in bestimmten Genen stattfinden, wie das BRCA1 oder das BRCA2-Gen.
Ja, genau. Da gab es auch diese die Schauspielerin, ne? Angelina Jolie war das?
Ja, das ist ein sehr berühmtes Beispiel. Ja, ne? Das erzähle ich den Patienten auch häufig.
Ja.
Die eben auch dieses Gen in sich trug und dann entsprechende risikoreduzierende Operationen auch durchgeführt hatte.
Mhm. Okay. Das heißt also, wenn ich dann die Brust wegoperieren lasse, ist das Brustkrebsrisiko demzufolge dann auch?
Es ist schon sehr minimiert, aber dass es 100% sozusagen nicht mehr auftritt, das kann man nicht sagen.
Ja.
Es gibt aber für die Frauen, die erblich belastet sind, eine Früherkennungsuntersuchung. Das heißt also, Frauen ab dem 30. Lebensjahr kriegen dann jährlich auch eine MRT-Untersuchung, Ultraschalluntersuchung, sodass das Risiko minimiert bleibt und vor allen Dingen, dass man es sehr, sehr früh erkennt, wenn der Tumor sehr klein ist.
Mhm. Ah, okay. Jetzt habe ich auch gelesen, dass Frauen, die häufiger Kinder bekommen, weniger Brustkrebsrisiko haben. Ist da was dran oder war das jetzt wirklich?
Das stimmt. Das Risiko, das reduziert sich durch die Anzahl der Schwangerschaften und die Dauer der Stillzeit auch, weil die Schutzwirkung sozusagen noch umso höher ist, je jünger die Frauen Kinder bekommen, weil nämlich dann der Östrogen, die eigene Östrogenproduktion da erstmal sistiert auch. Und auch Frauen, die sozusagen ganz früh die Regelblutung bekommen haben und späte Wechseljahre bekommen haben, wo sozusagen die Funktion ihrer Eierstöcke sehr, sehr lange geht, die haben auch ein etwas höheres Risiko, um am Brustkrebs zu erkranken.
Okay, und das liegt auch an den Hormonen denn, oder?
Es liegt an den Hormonen, genau.
Ah, okay.
Und auch, es gibt ja auch sehr viele junge Frauen, die fragen in der Frauenarztpraxis, was ist denn mit der Pille? Soll ich eine Pille nehmen? Soll ich sie nicht nehmen?
Ja.
Und es ist mittlerweile in Studien bewiesen, dass die Pille das Risiko leicht erhöht.
Ja.
Aber sozusagen die Pille senkt aber auch gleichzeitig das Risiko, zum Beispiel an Eierstockkrebs oder an Gebärmutterkrebs zu erkranken.
Okay.
Es ist so ein Balancespiel und dann sollte man eben fragen, gibt es in der Familie genetische Veränderungen? Ist die Frau, gehört die zu den Risikoträgerinnen? Ist die Frau übergewichtig? Macht die wenig Sport? Und so weiter.
Okay, also muss man individuell eigentlich gut abschätzen im Gespräch und gucken und da kann man sowas entsprechend anpassen.
Genau so.
Ja, okay. Ja, und das Alter ist jetzt, also nach den Wechseljahren, also Krebs kriegt man im Alter eh häufiger oder dadurch auch Brustkrebs? Kann da auch ein Zusammenhang sein?
Ja, Brustkrebs ist so die häufigste, der häufigste Peak ist so Mitte bis Ende des 60. Lebensjahr. Gerade deshalb ist ja auch das Screening da etabliert. Das Screening beginnt ja sozusagen ab den 50. bis Ende des 60. Lebensjahr und wurde jetzt im letzten Jahr auch erweitert bis sogar zum 75. Lebensjahr.
Okay.
Und das heißt, Screening heißt, dass Frauen eingeladen werden, alle 2 Jahre zur Mammographie zu gehen, um da sehr frühzeitig einen Tumor zu entdecken oder auch Mikrokalk in der Brust zu entdecken, was eine Vorstufe von einem Tumor sein könnte.
Ah, okay. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Leute, die die Mammographie kritisieren. Wird ja denn die Brust bestrahlt und so weiter? Wie ist denn da das Risiko?
Ja, natürlich gibt es ein ganz geringes Risiko, sagen die, also dass es durch die Bestrahlung Brustkrebs auch indiziert werden kann, aber das ist so minimal, dass es zu vergleichen wäre, als würde man einen Langstreckenflug nehmen.
Ah, okay.
So kann man das ungefähr vergleichen. Insofern ist das Risiko insgesamt viel geringer als das, wenn man an Brustkrebs erkranken würde und keine Mammographie macht.
Und sind die modernen Geräte ja auch schon sehr viel sicherer. Und
absolut, ja, ne? Genau. Okay. Und auch Ultraschallgeräte sind viel sensibler. Auch das ist als Zusatzdiagnostikum gut verwendbar und ist etabliert.
Okay. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen geguckt, was man selber machen kann. Also auf die Ernährung achten, sich gut ernähren, bewegen. Sollte man also auch richtig Sport machen? Oder reicht, wenn ich jetzt spazieren gehe? Oder sollte es auch schon ein bisschen mehr sein?
Es sollte so dreimal die Woche ungefähr Sport von über einer Stunde sein. Oder eben intensives Walken, intensiv Fahrradfahren.
Also man
gerade auch für die etwas ältere Patientin, die sagt, ich will jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, aber möchte trotzdem etwas zur Risikoreduktion tun, wäre das eine gute Maßnahme.
Also man darf schon ein bisschen ins Schwitzen geraten.
Absolut.
Okay. Und Übergewicht möglichst abbauen.
Ganz genau.
Wie ist denn das mit Rauchen?
Auf keinen Fall sollte man rauchen. Rauchen ist ja für viele Krebssorten auch verantwortlich. Ja. Und Rauchen erhöht natürlich auch das Brustkrebsrisiko.
Okay. Wenn ich dann jetzt doch mal Brustkrebs bekommen habe, Sie haben ja nun gesagt, die Behandlungen sind mittlerweile viel, viel besser geworden. Was erwartet mich da und wie gut sind meine Chancen, sozusagen geheilt zu werden?
Der Brustkrebs ist mittlerweile so gut behandelbar und der Fortschritt bezüglich der Behandlungsmethoden ist in den letzten Zeit enorm gestiegen, sodass wir den Brustkrebs für jede Frau individuell genau ansehen. Ist der hormonabhängig, ist der nicht hormonabhängig, sind Lymphknoten betroffen oder nicht? Also wenn man die Diagnose bekommt, Brustkrebs mit Brustkrebs durch eine Stanzbiopsie, es muss eine Biopsie entnommen werden, werden Rezeptoren…
Aus der Brust denn, ja? Wird da eine Biopsie genommen oder was?
Genau.
Was?
Ah, okay. Die Biopsie kann man entweder unter Ultraschallsicht nehmen oder eben auch unter Mammographie-Sicht oder gegebenenfalls… Wenn beide Methoden nicht klappen, dann auch unter ein MRT-Sicht.
Okay.
Und wenn dann das Gewebe entnommen worden ist, kommt es in die Pathologie, wird dort untersucht, auf Hormonrezeptoren, auf einen HER2-Rezeptor, auf die Wachstumsgeschwindigkeit und wie gut die Zellen differenziert sind. Und aus diesem Gesamtbild und auch von der Größe des Brusttumors oder ob auch Lymphknoten betroffen sind, wird ein Therapieplan erstellt, für ganz individuell für die Patientin.
Ah, okay. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Und was passiert denn da? Also gibt es auch da sowas wie Chemotherapie, wie Bestrahlung, sowas auch?
Also es gibt sozusagen verschiedene Methoden. Entweder wenn es ein sehr aggressiver Tumor ist, dass man vor der Operation eine Chemotherapie macht. Das nennt man neoadjuvante Chemotherapie. Darunter, meistens dauert die Chemotherapie ungefähr 6 Monate und darunter wird der Tumor kleiner und im besten Fall verschwindet er ganz.
Ah, okay.
Der Chemotherapie. Das wird beobachtet in der Zeit auch, schlägt die Chemotherapie gut an. Und nach der Chemotherapie würde sozusagen eine Operation erfolgen. Wenn wir brusterhaltend operieren, dann kommt nach der Operation auch eine anschließende Bestrahlung der Brust. Und dann gegebenenfalls noch eine antihormonelle Therapie, wenn der Tumor auf Hormone reagiert.
Das heißt, da werden die Hormone unterdrückt oder was erwartet? Also was?
Ja, kommt zur Hormonunterdrückung.
Okay. Und wenn nicht brusterhaltend operiert wird?
Wenn die Brust abgenommen werden muss oder auch nur das Brustdrüsengewebe sozusagen ausgeschält wird und dann mit einem, zum Beispiel einem Platzhalter mit einem Implantat gearbeitet wird, dann kann man auch auf Strahlentherapie in den meisten Fällen verzichten.
Okay. Und dann wird die Brust wieder aufgebaut.
Ganz genau.
Stimmt, da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast mit Frau Dr. Ankel gemacht. Das läuft ja mittlerweile sogar richtig gut, da kann man ganz gut arbeiten, ne?
Hier in unserem Brustzentrum läuft es sehr, sehr gut.
Sehr schön. Genau. Und wie groß ist mein Risiko, dass der Brustkrebs wiederkommt?
Es kommt ganz darauf an, wie aggressiv der Tumor war. Und es gibt eben Fälle, wo man sagt, wenn innerhalb von den nächsten 5 Jahren der Brustkrebs nicht nochmal wieder auftritt, dass es als geheilt gilt.
Mhm, okay.
Deshalb gibt es auch einen anschließenden Behandlungsplan, den Nachsorgeplan, wo die Patienten am Anfang erst alle 3 Monate zur Frauenärztin gehen, die nochmal abtastet auch, gegebenenfalls Ultraschall macht und jährlich auch eine Mammographie macht, um zu schauen, ob er wieder aufgetreten ist oder dass man, wenn er aufgetreten ist, sehr frühzeitig handeln könnte.
Mhm. Okay. Macht es denn Sinn sozusagen, wenn ich dann schon Brustkrebs habe, dann immer noch meine Lebensumstände zu verändern? Also dann vielleicht doch mehr Sport zu machen, meine Ernährung umzustellen und mein Gewicht abzubauen? Also
ja, unbedingt, ja. Weil Studien haben auch gezeigt, dass nach Patienten, die Brustkrebs hatten und dann Sportprogramme teilgenommen haben, dass das Risiko nochmal um 25% reduziert, dass er nochmal auftritt, sozusagen, dass es nochmal ein Rezidiv gibt.
Ah, okay. Oh, dann ist ja gut. Also es lohnt sich immer nochmal.
Durch Ernährungsumstellung, durch Sport und so weiter.
Okay. Eine Sache, wie sieht es denn aus mit Stress? Also da hatte ich auch noch gelesen, dass Stress eventuell auch Brustkrebs fördern könnte oder irgendwelche Zusammenhänge. Ist das? Das
stimmt, Stress und auch kaum Schlafen und so weiter erhöht natürlich auch das Risiko, aber das ist nicht so stark wie Ernährung und Rauchen, Alkohol und so weiter.
Ja, du meistens ja auch irgendwie, ne, wenn man gestresst ist, dann ernährt man sich auch ungünstig, trinkt vielleicht mehr Alkohol und dann
so ist es auch solche oder Zusammenhänge. Es kommt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter.
Okay. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Überblick gewonnen.
Das freut mich sehr.
Genau. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Aber
ich finde noch wichtig, wenn die Patientin kommt mit der Erstdiagnose, dass sie Brustkrebs hat, dass sie mit dieser Diagnose gut aufgefangen wird. Und dann gibt es ein ganz großes Team in den Brustzentren, ist das auch etabliert. Die Brustzentren arbeiten nach Leitlinien, sie sind zertifiziert. Und das große Team beinhaltet auch noch Psychoonkologen, Brustschwestern, ausgebildete Brustschwestern, die auch ganz viele Tipps nicht nur bezüglich der Erkrankung geben, sondern auch, was man zusätzlich tun kann, wie die Familie mit integriert wird, was machen Frauen, die kleine Kinder haben, wie gehen die damit um. Und man muss immer die Frau in ihre eigenen Lebenssituationen sehen, mitnehmen, wahrnehmen und auch begleiten können.
Ja. Oh ja, das hört sich ja komplex an. Das ist ja nicht nur das Organische, sondern da ist ja noch eine ganze Menge mehr drumherum.
Genau.
Ja, schön. Schöner Schlusssatz. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Frau Dr. Bleck, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
Es hat mir sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht. Und wenn weitere Fragen sind, können sich die Patienten oder auch Kollegen gerne in unser Brustzentrum wenden.
Wunderbar. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.